ARD.
Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und ahoi, hallo, sagt Katrin Schumacher zu unseren drei Buchtipps der Woche. Heute mit drei Gesprächen über Bücher. Wir lesen in das Buch, das diese Woche in aller Munde war, nämlich das Memoir von Gisèle Pelicot, machen uns Gedanken über Freundlichkeit und lernen einen ostdeutschen Lebensreformer kennen. Gisèle Pelicot, eine Hymne an das Leben. Das ist unser Sachbuch der Woche. Ich habe es gelesen und mich mit meiner Kollegin Ellen Schweder drüber unterhalten. Hier ist das Gespräch.
Die Scham muss die Seite wechseln. Mit diesem Satz aus der feministischen Bewegung trat im Jahr 2024 eine Frau in einen französischen Gerichtssaal, in dem dann wochenlang eines der abscheulichsten Verbrechen verhandelt wurde, das unsere Gegenwart erschüttert hat. Gisèle Pelicot. Sie wurde von ihrem Ehemann betäubt und von ihm und mehr als 70 anderen Männern mehrfach vergewaltigt. Mittlerweile sind zu diesem Fall einige Bücher erschienen, die Aufzeichnungen von Gisèle Pelicots Tochter zum Beispiel und ein Band der Philosophin Manon Garcia, die den Prozess beobachtet hatte. Und nun ein Beitrag von besonderem Gewicht, denn es sind die Erinnerungen von Gisèle Pelicot selbst. Eine Hymne an das Leben, so heißt das Buch, das unter großer Beachtung in dieser Woche in die Buchläden kommt. Katrin Schumacher hat es für uns gelesen. Willkommen, Katrin.
Guten Morgen.
Ein mit Spannung erwartetes Buch, das jetzt auch breit besprochen wird. Ich bin gespannt, Katrin, auf deine Leseeindrücke.
Ja, es ist ein Buch, das mit Spannung erwartet wurde, aber ich glaube auch mit einem gewissen Voyeurismus. Der Verlag jedenfalls hat sich sehr schwer getan mit seinen Vorab-Exemplaren. Die Fahne, die gab es nur mit Verschwiegenheitserklärung und Passwort geschützt. Das Buch ist überall auf der Welt jetzt am gleichen Tag erschienen. Und klar, es geht um grauenvolle Verbrechen, aber um das schon mal ganz klar vorab zu sagen, das muss man dem Buch auch sehr zugutehalten. Es ist an keiner Stelle voyeuristisch. Also es heischt nicht mit Details um Aufmerksamkeit. Es schweigt an den wichtigen Stellen. Und das hat die Ghostwriterin, die Journalistin Judith Perignon, sehr gut gemeistert.
Lass uns trotzdem jetzt noch mal kurz umreißen, weswegen Gisèle Pelicots Ehemann und 50 weitere Männer da verurteilt worden sind zu langen Haftstrafen.
Ja, um es ganz kurz zu machen. Vom Juli 2011 bis Oktober 2020 wurde Gisèle Pelicot von ihrem Ehemann immer wieder betäubt. Chemische Unterwerfung heißt das in der juristischen Sprache. Er mischte ihr also starke Betäubungsmittel und Muskelrelaxanz ins Essen, um sie der gemeinschaftlichen Vergewaltigung preiszugeben. Und die Männer, die zu der Vergewaltigung anreisten, waren zwischen 22 und 70 Jahre alt. Dominique Pelicot hatte sie übers Internet rekrutiert. Er gab ihnen Anweisungen, was sie zu tun hatten und filmte alles. Und wie das Ganze schließlich rauskam, war relativ absurd und zufällig. Dominique Pelicot, der versuchte in einem Supermarkt Frauen unter ihre Röcke zu filmen. Er wurde angezeigt und die Polizei fand dann Handyfilme und bei ihm zu Hause ganz säuberlich dokumentiertes Filmmaterial voller Monstrositäten. Und mit dem Auffliegen der Taten beginnt dann auch dieses Buch. Man sieht also die Pelicots beim Frühstücken am 2. November 2020, kurz bevor sie gemeinsam auf die Polizeiwache fahren. Und Gisèle Pelicot, die bis dahin denkt, es geht um die Belästigung im Supermarkt durch ihren Mann, die fällt dann aus allen Wolken, buchstäblich, als ihr die Filmaufnahmen gezeigt werden, in denen sie sich selbst erstmal gar nicht erkennt, als bewusstlose Frau, mit der Schlimmes angestellt wird. Und sie fragt sich, wer ist denn eigentlich diese Tote dort?
Das Buch ist aus der Ich-Perspektive geschrieben?
Genau, es ist so ein klassisches Memoir, das immer wechselt zwischen den Zeitebenen, in denen sie erzählt. Also sie erzählt aus ihrer Kindheit und auch aus der Kindheit ihres damals noch Mannes. Mittlerweile ist sie geschieden von Dominique Pelicot. Sie erzählt von der Zeit der Aufdeckung, der Zeit danach, als sie sich auf dem Land, auf einer Insel versteckt und auch von dem Gerichtsprozess und vom Heute. Ich bleibe mal bei der Aufdeckung, weil hier eine Frage immer wieder hochkommt, die sie klar und deutlich beantwortet mit ihrem Erzählen. Es wird nämlich immer wieder gefragt, wie konnte sie denn nichts davon mitbekommen? Also es sind über 200 Vergewaltigungen dokumentiert. Man muss sich aber vorstellen, Gisèle Pelicot, die hat gedacht, sie muss sterben. Also sie hat als Kind ihre Mutter an Krebs verloren. Sie war über ein Jahrzehnt verzweifelt, weil sie dachte, jetzt geht das auch bei mir los. Sie konnte sich all diese Symptome nicht erklären. Gedächtnisverlust, Depression, kognitive Aussetzer. Und in den Arztpraxen dachte man sich auch, ja, eine Frau in dem Alter, Sexualverbrechen oder chemische Unterwerfung, daran dachte niemand, was ja absolut perfide ist in jeglicher Hinsicht, denke ich. Und ihr Mann hat sie fürsorglich und besorgt zu jedem Arztbesuch geleitet übrigens. Also sie hat es als Fürsorge wahrgenommen. Am Ende war es Teil der Kontrolle, die er über sie behalten wollte und auch musste.
Fürsorge, das ist das Stichwort. Die Pellicots waren ja 50 Jahre lang ein Paar. Wie schildert sie diese Ehe?
Also ich habe es erstmal nicht gut ausgehalten, wie dieser Mann als freundlich und zuvorkommend geschildert wird, als an der Oberfläche guter Familienvater und Großvater, der eine schlimme, gewalttätige Kindheit hatte, mit der sich Gisèle Pellicot auch anfangs versucht, diese Taten zu erklären. Also auf den ersten, vielleicht 100 Seiten, wollte ich sie immer schütteln und sagen, er hat dich fast getötet. Er hat männliche sexuelle Gewalt ausgeübt und andere dazu eingeladen, es ihm gleich zu tun. Wie kannst du so nett über ihn schreiben? Aber das Verstehen, das sickert langsam in den Text und so langsam und schwer, wie es wohl auch für Gisèle Pellicot war, zu verstehen, dass dieser Lebensgefährte der schlimmste Albtraum direkt an ihrer Seite war.
Seit dem Prozess und seit ihrem Entschluss, den öffentlich zu führen, steht ja Gisèle Pellicot für eine starke Stimme im Kampf um Frauenrechte. Wie geht sie mit dieser Position als Ikone um?
Das ist ein sehr spannender Punkt, denn wenn man die Bilder vom Prozess noch im Kopf hat, der war ja gesäumt von Demonstrationen, vor allem Frauen, die mit Transparenten vor dem Gericht standen. Und es war von Anfang an klar, dass nicht nur die Gewaltakte den Prozess so aufsehenerregend machten, sondern das Bewusstsein darüber, dass das dort Verhandelte Millionen von Frauen betrifft. Und tatsächlich hatte das Wirkung. Also es wurden viel mehr Übergriffe angezeigt von Frauen in Frankreich nach diesem Prozess. Aber dieser Ikonenstatus, der passt ihr eigentlich gar nicht so richtig. Sie erzählt davon, wie sie als junge Frau in den 70ern die feministische Bewegung wahrgenommen hat, aber nur ganz am Rande. Und sie sagt von sich selbst, dass sie keine Frau ist, die sich mit Feminismus beschäftigt hat. Das ist wohl auch eine Reflexionsebene, die man in diesem Buch vergeblich sucht.
Und stört das die Lektüre?
Also, wenn man sich dieses Verbrechen und vor allem den Prozess unter feministisch-philosophischen Gesichtspunkten ansehen möchte, dann ist unbedingt das Buch von Manon Garcia empfohlen. Mit Männern leben heißt es. Eine ganz großartige Analyse. Ja, und dieses Memoir von Gisèle Pellicot, das bleibt ganz klar auf der Geschehnis- und auf der Gefühlsoberfläche. Was man in diesem Buch nicht bekommt, ist eine Stellungnahme gegen das Patriarchat. Aber ja, es wird ziemlich klar, was Gisèle Pellicot geleistet hat. Aber ich denke schon, da gibt es ein paar blinde Flecken in ihrem Bericht. Sei ihr absolut zugestanden, natürlich. Man bekommt ein Schicksal erzählt. Das übrigens gut geschrieben und auch gut übersetzt.
Ein Puzzleteil also zu dieser Geschichte. Der Geschichte der Verbrechen an Gisèle Pellicot ist jetzt erschienen, ihr eigener Bericht unter dem Titel Eine Hymne an das Leben. Geschrieben zusammen mit Judith Perignon, übersetzt von Patricia Kobuschitzki, ist das Buch im Piper Verlag erschienen. Katrin Schumacher, danke für die Einblicke.
Gerne.
Roland Gebert, Freundlichkeit bewegt. In dieser Woche am 17. Februar war der Tag der spontanen Freundlichkeit. Beste Gelegenheit, mit einem Autor zu sprechen, der zur Freundlichkeit ein neues Buch beigesteuert hat. Roland Gebert hier im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Blattner.
Ihr Buch heißt Freundlichkeit bewegt soziale Stärke durch ein wohlwollendes Miteinander. Da steckt schon einige Information im Titel. Geht es also insgesamt uns besser, wenn wir alle freundlicher miteinander umgehen?
Ich glaube, es geht immer von einem selber aus. Und so wie ich in den Wald hineinrufe, so kommt es auch wieder zurück. Also diese alten Sprichwörter, Weisheiten, die haben schon nach wie vor eine Bedeutung. Und ich habe das immer verglichen, wenn man einen Stein in einen See wirft, dann gibt es diese konzentrischen Ringe. Und so ist das, glaube ich, auch mit der Freundlichkeit. Wenn man sie selber ausdrückt, weitergibt, dann ist es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ansteckend.
Eine schöne Ansteckung, würde ich mal so sagen. Sie unterscheiden in Ihrem Buch unter anderem Freundlichkeit von Höflichkeit. Was ist da der Unterschied?
Naja, wie es der Name schon sagt, Höflichkeit kommt ja vom Hofe und ist ja eher so eine Geschichte, so den alten Fürsten, die bestimmte Regeln aufgestellt haben. Wie hat man sich bei Hofe zu bewegen? Was zieht man an? All diese Geschichten. Und man kann natürlich auch sehr höflich unfreundlich sein. Das gibt es ja auch. Oder nicht direkt freundlich, sondern so unterschwellig unfreundlich. Und Freundlichkeit ist, glaube ich, noch ein Stückchen mehr. Freundlichkeit ist alles, wie begegne ich dem anderen auf der Straße, in der Familie, auch die, die ich vielleicht nicht leiden kann, habe ich trotzdem für sie als Mensch zu Mensch eine gewisse Empathie, kann ich eine Empathie empfinden. Das ist, glaube ich, so, was Freundlichkeit meint.
In dem Wort Freundlichkeit steckt ja auch das schöne Wort Freund drin.
Genau.
Ja, Sie beschreiben ja auch den Ist-Zustand. Da stellen wir ja alle fest, Unfreundlichkeit an vielen, viel zu vielen Orten, irgendwie auch so ein sozialpolitisches Warnsignal. Was meinen Sie damit?
Na, ich empfinde das schon so als Seismograph auch für politische Entscheider, mal hinzuschauen, wie begegnen sich die Menschen, oder man braucht nur in Plenarsäle zu schauen, wie begegnen sich die Menschen, die dort miteinander ringen. Um die beste Lösung, geht es da sehr persönlich zu oder schätzt man den anderen als Menschen? Und ich glaube, da, wenn man da genau hinschaut, merkt man, es muss irgendwie sich was verändern. Also natürlich immer von einem selber muss man zum Anfang anfangen, also zu Beginn anfangen. Man kann nicht sagen, wenn der andere sich, dann könnte ich, sondern es geht immer von einem selber aus.
Ja, genau. An die eigene Nase fassen. Wo werden denn die Grundlagen von Freundlichkeit gelegt? Ist das Kinderstube?
Ich glaube schon, ja, Kinderstube spielt eine große Rolle, aber ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die haben vielleicht nicht so eine glückliche Kindheit verleben können oder erleben können und haben es dann durch andere Wege, durch Schule, durch Freundschaft, durch Studium oder durch Beruf. Also da Möglichkeiten gibt es viele. Man kann sich, glaube ich, immer wieder nochmal neu entwickeln.
Man spricht ja auch gern vom ansteckenden Lachen. Gibt es auch sowas wie eine ansteckende Fröhlichkeit oder Freundlichkeit?
Naja, manchmal, jetzt haben wir ja gerade Karnevalszeit, da ist das ja sozusagen befohlen, die Fröhlichkeit, das meine ich nicht. Ich glaube schon, dass man sozusagen mit einem Lächeln nach draußen, wie beim Spiegel, wenn ich mich früh in den Spiegel anschaue und es guckt vom Spiegel ein grimmiges Gesicht, dann kann ich es ändern und nicht der Spiegel.
Sie steigen ja auch tief in die Geschichte der Freundlichkeit ein, bevor Sie dann auch auf Lösungen kommen. Da sind manchmal auch ganz einfache Dinge zu nennen. Zum Beispiel finde ich sehr schön Bücher lesen. Warum ist gerade das Lesen so schön und warum macht uns Lesen freundlicher?
Ich glaube, Lesen hat im Vergleich zu anderen Medien hat sowas, dass die Geschichten, die ich lese, im Kopf nochmal für mich ganz anders entstehen, beziehungsweise in jedem individuell entsteht da ein neues Erlebnis, ein neues Erfahrungserlebnis, ein neues, wo könnte ich mal noch hinschauen, wo fehlt mir vielleicht noch was, was ist meine Fantasie, wo möchte ich gerne noch mal mehr wissen. Das bekomme ich im Buch besser, als wenn alles schon fertig ist, wenn schon die Botschaft im Film oder im Video oder wie auch immer schon rübergebracht wird.
Hilft eine Reflexion auf sich selbst oder zu sich selbst, bin ich bewusster auch durchs Leben zu gehen und vielleicht deshalb auch ein bisschen freundlicher zu sein?
Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das fängt natürlich schon bei den Gedanken an. Bevor ich irgendwas spreche, denke ich es. Und wenn ich irgendwas erlebt habe, muss man es auch sagen, obwohl wir das nicht gerne haben wollen, habe ich es vorher irgendwie durchdacht oder unterschwellig gedacht. Das ist so, und da kommt man natürlich so in die psychologische Richtung. Aber ich glaube, bin schon fester Überzeugung, gibt es auch ganz große, die darüber viel geschrieben haben. Von Tolstoi angefangen, der gesagt hat, sowas wie Gedanken sind alles und die Arbeit am Gedanken ist das Wichtigste eigentlich, bevor man irgendwie draußen versucht, an dem gerade ablaufenden Film noch was zu verändern, muss ich erstmal überlegen, wer ist denn der Drehbuchautor für diesen Film, den ich gerade sehe?
Ja, und da fängt es natürlich wieder bei einem selbst an, bei aller Miesmacherei und bei aller schlechter Stimmung. Am Ende stellen Sie in Ihrem Buch eine Vision für eine freundlichere Welt vor. Wie könnte diese Welt aussehen?
Also in erster Linie nochmal diese Selbstreflexion zu schauen, gehe ich wohlwollend durchs Leben oder gehe ich mit ständigen Angriffsgedanken auf meine Mitmenschen zu und habe immer wieder, bin also ständig der Bewerter, der Erreger, der immer was findet. Also ich brauche ja nur die Zeitung aufzuschlagen, schon kann ich mich tausendmal erregen. Oder ich kann auch sagen, was kann ich hier vergeben? Mir selber, aber auch vielleicht unseren Mitmenschen vergeben. Nicht unter dem Motto,
Schwamm drüber.
Genau, sondern wirklich in sich hineinzuschauen. Was soll mir das denn eigentlich sagen, was ich da jetzt gerade erlebe? Wie gehe ich mit meinen eigenen Dasein um? Welche Würde habe ich denn? Man hört ja immer schnell mal gesprochene, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus bei jedem selber? Fühlt man sich würdig? Und wenn man sich nicht würdig fühlt, woran liegt's? Wo kann ich was ändern in meinem eigenen Dasein?
Liebe braucht auch Selbstliebe, klar. Ja. Vielleicht auch ein bisschen heitere Gelassenheit.
Genau, Gelassenheit ist wichtig.
Ich war im Gespräch mit dem Autor und Journalisten Roland Gebert am Tag der spontanen Freundlichkeit. Wir haben gesprochen über sein Buch Freundlichkeit bewegt soziale Stärke durch ein wohlwollendes Miteinander. Erschienen ist das Buch im Verlag Springer Fachmedien. Danke für das Gespräch.
Ich danke.
Heike Behrens, Gespräche mit einem Toten. Schon der Titel macht ja neugierig. Worum geht es in diesem Buch? Das erzählt uns jetzt Bettina Baltscheff im Gespräch mit Carsten Tesch.
Gustav Nagel, der Prophet vom Arendsee. Arendsee ist eben die kleine Stadt in der Altmark, die am Wasser liegt, am Arendsee. Das ist der größte und tiefste See in Sachsen-Anhalt. Und am Südufer liegt das sogenannte Gustav-Nagel-Areal. Da hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Lebensreformer, Dichter und Musiker Gustav Nagel residiert. Der lebt dort als Vegetarier, liebt es, nackt zu baden oder seine Tage komplett barfuß zu verbringen, lässt sich immer wieder für Postkarten fotografieren, um damit ein bisschen Geld zu verdienen. Und nun hat sich die Ethnologin, Afrika-Expertin Heike Behrendt diesen Gustav Nagel vorgenommen und ein Buch über ihn geschrieben. Es heißt Gespräche mit einem Toten, Gustav Nagel, Prophet vom Arendsee. Bettina Baltscheff hat es für uns gelesen. Bettina, willkommen.
Hallo.
Heike Behrendt hat für ihr Buch Menschwerdung eines Affen den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen und darin beschreibt sie, wie die Begegnungen mit traditionellen afrikanischen Völkern sie geprägt haben. Was denkst du, was sagt sie, wie sie jetzt nach Afrika auf Sachsen-Anhalt kommt, auf einen toten Lebensreformer aus der Altmark?
Ja, Carsten, sie beginnt ihr Buch damit, dass sie sich selber auch ein bisschen darüber wundert. Aber sie beschreibt dann, dass es womöglich am Alter liegt. Die Autorin ist 78 Jahre alt. Ihr offizielles Berufsleben als Professorin für Ethnologie, das hat sie natürlich längst beendet. Und so kehrt sie doch gedanklich und dann auch tatsächlich an die Orte ihrer Kindheit zurück. Geboren wurde sie nämlich in Stralsund und als kleines Kind war sie zu Gast bei ihrem Großvater. Der wiederum besaß ein Ferienhaus am Arendsee, das Heike Behrendt später jahrzehntelang nicht besuchen konnte, denn ihre Familie ist Anfang der 1950er Jahre in den Westen gegangen. Aber nach der Wiedervereinigung ist sie dann doch immer wieder nach Arendsee gefahren und da wurde offensichtlich ihr ethnologischer Instinkt geweckt. Denn dieser Gustav Nagel, der könnte ihr doch etwas erzählen über diesen Ort in der Altmark und möglicherweise auch über sich selbst. Denn, so geht Heike Behrendt auch hier wieder vor, sie reflektiert immer ihre Rolle als teilnehmende Beobachterin mit. Denn natürlich macht es etwas mit diesem Ort, wenn da plötzlich jemand Fragen stellt und alles ganz genau wissen will. Und in diesem Fall auch noch jemand aus dem Westen in einem Ort in der ostdeutschen Altmark.
Und wer ist jetzt Gustav Nagel? Also der war damals, als er da gelebt hat und diese Postkarten und so gemacht hat und barfuß war, da war der ziemlich berühmt.
Ja, also das ist wirklich eine sehr interessante Figur. Geboren wurde Gustav Nagel 1874 in Werben an der Elbe und die Familie zog dann relativ schnell ins nahe Arendsee. Und als junger Mann leidet dieser Gustav Nagel unter so vielen Krankheiten, dass die Ärzte ihn für einen hoffnungslosen Fall halten. Für ihn selbst ist das aber ein Weckruf. Er beschließt, sich künftig einer natürlichen Lebensführung zu widmen, also ohne Fleisch, ohne Alkohol. Seinen nackten Körper setzt er Wind, Sonne und kaltem Wasser aus und er vertraut dabei auf einen liebenden Gott. Und siehe da, die radikale Askese heilt ihn tatsächlich und verhilft seinem Geist zu einer Art Wiedergeburt, wie er das später einmal beschreibt. Und damit ist sein Schicksal als Lebensreformer und Naturmensch besiegelt. Erst zieht er als Wanderprediger durchs Land und schließlich richtet er sich am Arendsee einen Paradiesgarten ein. Also berühmt wird er tatsächlich durch diese Postkarten, die er immer wieder von sich selbst anfertigen lässt. Und da zu sehen ist ein großer, schlanker Mann mit wallendem Haar und wallenden Kleidern und tatsächlich nicht ganz unähnlich Jesus Christus. Ich glaube, das ist auch Absicht. Und viele dieser Postkarten sind eben in Heike Behrens Buch abgebildet. Und sie betrachtet sie mit ihrem ethnologischen Blick sehr genau. Und sie fragt, was sagen uns diese Bilder über den Mann? Was sagen sie uns über die Zeit, in der sie entstanden sind? Über den Umgang mit Natur und Religion? Und was erzählen sie über uns, die wir sie heute betrachten?
Ein Aspekt fehlt mir dabei aber noch. Also das ist ja, klingt ja alles sehr exotisch und eskapistisch. Mhm. Ich habe aber immer noch diese Jahreszahl im Kopf, dieses 1874 kommt er auf die Welt. Das heißt, er hat zwei Weltkriege erlebt, er hat den Nationalsozialismus erlebt. Welche Rolle spielt das in seinem Leben?
Ja, das ist ein Punkt, den man unbedingt mit erwähnen sollte, denn Gustav Nagel selbst war uneingeschränkter Pazifist und während er für seine Besucher vor allem eine Erscheinung war, die niemanden schadete, die Gedichte schrieb und Lieder, fällt seine unangepasste und pazifistische Lebensart natürlich mit dem aufkommenden Nationalsozialismus zunehmend in Missgunst, dass so ein Exzentriker, man denkt auch, dass das psychisch krank ist. Und obwohl er sich selbst deutschnational äußert, landet er während des sogenannten Dritten Reiches zunächst in der Psychiatrie und später tatsächlich auch für einige Monate im KZ Dachau. Also er wird als abartig wahrgenommen und nach Ende des Zweiten Weltkrieges sendet er zwar Friedensbotschaften an die Alliierten, die er in einer eigenen Orthographie verfasst, denn auch hier will er sich nicht unterordnen, aber eine Antwort bekommt er nicht. Und den Behörden in der DDR, in der neu gegründeten DDR, muss man sagen, ist er dann auch ein Dorn im Auge. Er wird in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und dort stirbt er dann tatsächlich 1952 mit 78 Jahren. Also diese Wechselwirkung zwischen einerseits dieser populären Figur, die keiner Fliege was zu Leide tun kann, und andererseits eben diesen beiden Systemen gegenüber, das ist schon ein sehr großer Gegensatz.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du den Mann magst, diesen Gustav Nagel. Was an diesem Mann ist für dich heute noch interessant?
Naja, tatsächlich, ich habe den ein bisschen ins Herz geschlossen, als ich das Buch gelesen habe. Denn je näher man Gustav Nagel mit dem Buch von Heike Behrendt kommt, desto deutlicher wird, dieser Naturmensch spricht mit uns immer noch. Also seine Porträtpostkarten, die erinnern einen tatsächlich an analoge Instagram-Kacheln. Also diese konsequente Selbstdarstellung und auch Selbstvermarktung, die hat er wirklich richtig gut drauf gehabt. Und wenn man so will, war er ein Influencer avant la lettre. Und dann diese vegetarische Kost, die Hinwendung zur Natur, die freie Körperkultur, das geschlechterübergreifende Rollenspiel, was er da immer hat, man sieht ihn oft auch in Kleidern auf den Postkarten, das kommt uns jetzt ziemlich modern und selbstverständlich vor. Und zu seinen Lebzeiten war dieser Gustav Nagel tatsächlich ein absoluter Außenseiter, von dem sich, wie gerade beschrieben, die autoritären Systeme trotz seiner Friedfertigkeit bedroht fühlten. Ich habe ihn tatsächlich ein bisschen ins Herz geschlossen und ich habe auch immer schon den Film vor mir gesehen, die Verfilmung seines Lebens. Und wer spielt die Hauptrolle? Lars Eidinger.
Ich gehe mit rein in den Film.
Sehr gut.
Bettina Baltschiff über Gespräche mit einem Toten, Gustav Nagel, Prophet vom Arendsee von Heike Behrendt. Das Buch ist im Verlag Mattes und Seitz Berlin erschienen, hat 312 Seiten. Dankeschön, Bettina. Und ich habe hier noch den Hinweis, dass der Gustav Nagel Förderverein Spenden sammelt, um das Gustav Nagel Areal wieder zu einem Paradiesgarten umzubauen und dort den Gustav Nagel Seetempel wieder zu errichten. Informationen dazu gibt's im Netz.
Und das waren unsere drei der Woche, die drei Buchtipps im Gespräch vorgestellt diesmal. Viel Spaß und stabiles Lesen, das wünscht Katrin Schumacher.